der Industriepodcast des VDMA. Mehr Produktivität im Maschinenbau. Da sagt wahrscheinlich kein Maschinenbauer, oh nö, danke. Aber wie gelingt's? Software, Digitalisierung und Datenökonomie spielen hier eine große Rolle. Und wie genau? Darüber sprechen wir heute im Industriepodcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich begrüße Dr. Tom Schneider, geschäftsführender Direktor Forschung und Entwicklung bei Trumpf Werkzeugmaschinen SE und Co. KG. Tom Schneider hat ein Buch über die Zukunft des Maschinenbaus in Europa geschrieben, in dem es darum geht, wie wir Ressourcen effizient nutzen und die Wertschöpfung steigern können. Hallo Dr. Schneider.
Hallo.
Und hallo auch Christoph Fehr, Industrial Evangelist Manufacturing X beim VDMA. Christoph Fehr trägt als Industrial Evangelist Manufacturing X dazu bei, die Datenökonomie verständlich zu erklären und voranzubringen. Eine von der Deutschen Fraunhofer Gesellschaft erfundene Datenraumtechnologie spielt hier eine zentrale Rolle und auch darum wird es heute noch gehen. Hallo.
Hallo, Frau Burmeister.
Aber erstmal zurück zu Ihnen, Herr Dr. Schneider. In Ihrem Buch, das Sie mitgeschrieben haben, Umdenken as a Service, schreiben Sie, dass Sie dem Maschinenbau und deren Kunden zu mehr Produktivität verhelfen möchten. Wir haben ja offenbar, ja, haben wir gerade schon gehört, Wachstum verlernt. Wie wollen Sie konkret dabei helfen, dass wir wieder besser werden?
Ja, also das Lernen ist ja immer auch verbunden in der Herausforderung, der Aufgabe, die unsere Kunden und 80% unserer Kunden sind familiengeführte kleine Unternehmen, die Hochtechnologie in ihren an ihren Orten zusammenfügen. In unserem Fall sind das Schneid-, Biege- und Schweißanlagen. Es gibt aber auch andere Fertigungsverfahren, also hochkomplexe Anlagen, die zur Produktivität in der Wertschöpfungskette der Industrie wertvolle Beiträge liefern, nämlich in Vorprodukte, die dann zu Automobilen, Traktoren, Windkraftanlagen zusammengeführt werden oder Fassadenbau. Und was wir sehen ist, dass das Zusammenspiel von Maschine, der dazugehörigen Software und den dazugehörigen Services alle vor große Herausforderungen stellt. Also die Produktivität ist eigentlich da, sie ist quasi im Raum und sie muss gehoben werden. Und in unserem Buch Umdenken as a Service wollen wir einen Begleitfaden geben, wie dieses Zusammenspiel zwischen der Maschine, der dazugehörigen Software und dazugehörigen Services ineinander greift und damit unsere Kunden mit dem, was sie haben, nämlich in ihren Unternehmen heute schon besitzen, daraus mehr herausholen. Das heißt, dass das Bestehende effizienter nutzen. Und das ist nicht eine Frage nur der Möglichkeiten, weil der Markt ist da, es gibt die Chance im Markt zu wachsen, sondern es geht darum, wie kann ich diese drei Dinge so effizient miteinander verknüpfen, dass ich diese Produktivität gehoben bekomme. Und die ist quasi, ich würde sagen, heute ist sie nicht gehoben, weil sie zwischen den Systemen liegt, wo man sehr viel lernen muss und sehr viel Kompetenz aufbauen muss, um das zu heben. Und da wollen wir begleiten und ein Weg ist eben, einen neuen Weg der Zusammenarbeit zwischen Endkunden und Anbietern von Maschinen im Markt.
Sie nennen das Equipment as a Service. Ist das sowas wie Leasing oder Miete? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist einfach eine Ergänzung des heute klassischen, es gibt ja heute drei klassische Geschäftsmodelle. Sie kaufen eine Anlage und sie betreiben sie selber und wenn sie in einen Servicefall bekommen, dann derjenige, der es ihnen verkauft hat, hilft ihnen in dem Moment, wo derjenige, der kauft, die Hilfe benötigt. Dann können sie, wenn sie die finanziellen Mittel nicht haben, wie Sie angesprochen haben, mieten oder leasen. Dort sind sie aber in der unternehmerischen Verantwortung dessen, dass alles von der Maschine in Perfektion kommt, alleine. Also es ist ihre Kompetenz als Endkunde, dass sie die Maschine optimal nutzen. Bei einem Equipment as a Service dreht sich die Verkaufsbeziehung in eine etwas andere. Also man hat einen gegenseitigen Vertrauensvorschuss, weil man das Equipment dem Endkunden zur Verfügung stellt. Und in der Zeit, in der das Equipment zu bezahlen ist, das bleibt ja nicht aus, es wird ja trotzdem bezahlt werden müssen, betreibt man es gemeinsam. Und das ist dann Equipment as a Service. Es ist quasi eine Partnerschaft, so nennen wir das auch im Buch, eine Partnerschaft auf Zeit. Man geht einen langfristigen Vertrag miteinander ein, in dem der Endkunde und der Maschinenanbieter gemeinsam das Produkt in dem optimalen Punkt betreiben, dass beide Seiten die Wertschöpfung ideal rausholen und miteinander wissen, was sie voneinander haben. Das ist die Änderung des Geschäftsmodells. Aber es ist eine dritte Säule neben den zwei ganz klassischen.
Und welche Rolle spielt hier das Thema Digitalisierung?
Es ist ja die Digitalisierung ist der Enabler für diese intensive Beziehung, weil sie in der digitalen Welt transparent machen, was sie voneinander haben. Und das geht nur mit digitalen Daten. Ja, es ist kein Handschlag, gegenseitiges Vertrauen. Ich glaube, dass ich gesehen habe, was du getan hast, sondern ich weiß, was passiert, und zwar auf beiden Seiten. Der Endkunde sieht die Leistung, die der Equipment-Hersteller bringt. Und der Equipment-Hersteller sieht, wo er dem Endkunden präzise helfen kann, und zwar am Ende 24/7, 365 Tage im Jahr, über eine sehr lange Zeit, nämlich das ist eine Transformationszeit. Man geht einen Vertrag an im ersten Abschnitt, so ist das bei uns im Moment, 3 und dann 5 Jahre, also in Summe 8 Jahre. Und in dieser Zeit lernt man miteinander und betreibt die Systeme kontinuierlich besser, weil das ist das beidseitige Ziel. Ja, der früher klassisch gekauft hat, möchte das Maximale aus der Maschine rausholen. Und die sie konstruiert haben, wir als Maschinenhersteller, wollen unseren Kunden ermöglichen, dass sie das Maximale rausholen können. Und das ist die gegenseitige Vertragsbeziehung, die wir durch digitale Dienste, durch Transparenz in Daten für beide Seiten sichtbar und nachvollziehbar machen. Und das ist der große Unterschied, weshalb es auch jetzt erst in dieser Art und Weise überhaupt möglich ist, weil die Technologien zur Verfügung stehen, um diese Transparenz zu erzielen in seiner Ende-zu-Ende-Beziehung.
Ja, und wenn man jetzt aber keine Maschinen mehr verkauft, die sind ja nicht ganz billig, sondern nur noch mit dem Output der Maschinen Geld verdient, dann sackt ja der Umsatz eines Maschinenbauers erstmal ab.
Für die Wirtschaftsingenieure und Leser von den Grundsatzpapieren ist das so im Fishbowl. Also sie fallen erstmal zurück, weil sie investieren müssen und weniger einnehmen. Und jetzt gibt es ja aber zwei große Elemente, die dagegen sprechen. Erst einmal geht der Wandel des Portfolios beim Maschinenanbieter ja nicht schlagartig. Also sie werden ja immer Kunden haben, die sich für eines der drei Geschäftsmodelle entscheiden. Und ohne zu viel betriebsinterner verraten zu wollen, es kaufen immer noch mehr Menschen oder leasen sie, als in moderne andere Geschäftsmodelle eingestiegen wird. Also das eine ist, es ist eine Transformation, die Zeit braucht. Und das zweite ist, ja, sie verändern den Zahlungsstrom, aber über Zeit sind sie ja auch gemeinsam miteinander verbunden. Das heißt, wenn, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, und das geht auch dank Digitalisierung transparent, dass man im gegenseitigen Verständnis ähnlich viel miteinander verdient. Man hat jetzt nur andere Chancen. Also der Endkunde kann eine höhere Auslastung auf die Maschine erzielen, weil er sich darauf verlassen kann, dass wenn er mehr Aufträge annimmt und eine Verlässlichkeit des Produktionsmittels benötigt, der Maschinenhersteller ihm hilft, diese Verlässlichkeit abzusichern. Wir sind ja aneinander gebunden. Also er hat mehr Aufträge, mehr Produktivität. Wir helfen ihm, weil die Maschine erdacht haben, sind täglich digital an seiner Seite. Das heißt, er hat die Chance auf mehr Wachstum, und wir haben die Chance, an diesem Wachstum durch unsere Leistung, dadurch, dass wir ihn täglich unterstützen, in der Maschine besser zu werden, auch zu partizipieren. Also das ist der Win-Win. Er wächst, das Bestandsequipment wird besser ausgenutzt, wir partizipieren daran, weil wir digital miteinander vernetzt sind und an jedem Output anteilig verdienen. Und ich glaube, insofern ist es ein transparenter Transformationsprozess. Und ja, im ersten Moment ist der Umsatz etwas kleiner, weil wir ja ein Inkrement am Ergebnis produzieren. Aber wir sind gemeinsam miteinander interessiert, mehr Outcome zu generieren.
Jetzt holen wir Sie mal mit ins Boot, Herr Herr. Was hat denn das alles mit Manufacturing X zu tun? Vielleicht erklären Sie erst nochmal, was das genau ist, worum es da geht.
Ja, es geht um Daten. Also Tom hat ja gerade schon beschrieben, welche Rolle die Daten auch bei Equipment as a Service haben und spielen. Und Tatsächlich steht bei Manufacturing X stehen die Maschinendaten im Vordergrund. Die EU hat vor etwa 5 Jahren eine Datenstrategie gestartet. Sie hat auch erkannt, dass wir, so sagt sie damals, quasi die erste Halbzeit der Digitalisierung verloren haben. Und nun kommt eine neue Welle, eine neue Innovationswelle, wo es um mit dem Internet oder IoT verbundene Maschinen und Geräte geht. Und sie hat dann diese Datenstrategie initiiert und parallel dazu auch eine ganze Reihe von Datenraumprojekten für die unterschiedlichsten Sektoren. Und das Datenraumprojekt für die gewerbliche Produktion nennt sich Manufacturing X. Das sind wir also eine von ganz vielen anderen. Es gibt auch im Kulturbereich zum Beispiel so einen Datenraum, im Bereich Green Deal, im Bereich Finanzen und so weiter. Und das Spannende ist, dieser Datenraum, der da eine zentrale Rolle spielt, ist eine deutsche Erfindung. Ich sage immer das neue MP3, weil das von Fraunhofer erfunden wurde. Und wir wissen alle, MP3 hat die Welt verändert, also die Musikwelt. Und wir können heute streamen und solche Dinge machen. Wir müssen also keinen Kassettenrekorder mehr mit uns rumschleppen. Und ich erwarte eine ähnliche Auswirkung dieser Datenräume eben auch in der Industrie in Deutschland, ähnlich wie das MP3. Ich hoffe, wir werden es besser vermarkten. Das MP3 ist ja dann letztlich von anderen auch sehr gut vermarktet worden. Bei den Datenräumen wäre es schon schön, wenn wir in Deutschland und Europa wirklich führend bleiben. Wir sind es und wir sollten es bleiben.
Also wenn ich zusammenfasse, dann sind ganz klar Software und Digitalisierung die Grundlage für all das.
Das ist so. Das ist so. Also
ich würde es gerne im Herzen des Maschinenbaus nochmal kurz untermauern. Die Software und die Datenräume machen transparent, verhandelbar und verkaufbar im Handelsbeitrag die Domänenexpertise, die in der Maschine am Werkstück entsteht. Und ich glaube, das ist die Stärke, die bei aller Diskussion der Digitalisierung ein wenig zu kurz kommt. Deswegen will ich diese kurze Lanze brechen. Es geht nur, wenn die Präzision am Werkstück in Exzellenz passiert. Und das ist unsere Domänenexpertise in Europa. Und das gilt es jetzt eben so zu koppeln, dass wir an dieser Transformation der Verfügbarkeit dieser Hochpräzision, die im Maschinen- und Anlagenbau in Europa über Jahrhunderte entstanden ist, das eben so verkaufbar zu machen, handelbar untereinander zu machen, dass wir daran partizipieren und nicht die hochexzellente Werkzeugmaschine oder der Anlagenprozess quasi in die Kommoditisierung geht, weil wir das Datenökosystem dazu nicht gebaut haben. Wir müssen quasi das Währungssystem unseres Erfahrungswissens, das in den Maschinen steckt, das müssen wir halt mitbauen, weil sonst baut jemand anders das Handelssystem darum.
Ja, was aber deutlich wird, ist auch, dass wir die Prozesse bei unserem Endkunden auch sehr genau kennen müssen. Ne? Das heißt, es reicht nicht mehr aus, jetzt nur noch diesen einen Prozessschritt, für den die Maschine gebaut wurde, zu kennen, sondern man muss sich begreifen als Teil in einer Prozesskette beim Endkunden. Und man sollte dann eben auch wissen, da ist eine Maschine X vor mir, von der bekomme ich das und das Werkstück und ich gebe das dann weiter bearbeitet an den nächsten wieder. Und da kommen wir dann eben auch in den Bereich der Software, weil sie das unterstützen kann, ne, weil sie helfen kann, die Informationen über das vorgelagerte Werkstück zu liefern und dann auch über das bearbeitete Werkstück weiterzugeben. Und da sprechen wir dann von Software-Defined Manufacturing. Ne, wir sehen bei der Autoindustrie, da spricht man heute über das Software-Defined Vehicle, also über das Auto. Man denkt es von der Software her, wie Elon Musk das gemacht hat. Ne, und diese Perspektive, die brauchen wir im Maschinenbau auch. Wir müssen von der Software her denken. Und da ist dieses Equipment as a Service Beispiel wirklich ganz exzellent, ne, weil das da auch sehr deutlich wird. Und Tom hat gesagt, es ist ein Begleitfaden. Ne, wir vom VDMA geben immer Leitfäden heraus und es ist ein Begleitfaden. Ich finde das ein sehr gutes Wort. Würde es auch empfehlen, jedem, der es in die Finger bekommen kann, das mal zu lesen. Das ist wirklich sehr, sehr gut und hilfreich.
Und Herr Dr. Schneider, jetzt hat Trumpf ja auch eine Maschine entwickelt. Sie sprechen in Ihrem Buch davon als Prozessmaschine, die einen Ende-zu-Ende-Prozess komplett abdeckt. Und in so einem Fall scheint es ja leicht zu sein, den Kundenprozess von Anfang bis Ende zu optimieren, gerade wenn man eben nicht auf die Zusammenarbeit mit anderen Maschinenbauern oder Systemintegratoren angewiesen ist. Aber wahrscheinlich war das jetzt auch nicht so leicht, oder?
Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Was wir gelernt haben, ist, wir sind viel zu häufig in der systemischen Grenze gefangen und Fertigung ist immer über Unternehmensgrenzen hinweg. Und deswegen ist auch Manufacturing X so ein wichtiger Beitrag. Es wird nicht gehen, ohne dass Gewerke und unternehmensübergreifend eben am Prozess gearbeitet wird. Aber jetzt zurück zu unserer Prozessmaschine. Wir hatten das Glück, vor 12 Jahren zu beginnen, mal Ende zu Ende in der Schneidmaschine zu denken. Aber ich hatte ja vorher gesagt, wir machen Schneiden, Biegen und Schweißen. Insofern haben wir uns auch schon eingeschränkt. Also wir sind auf einen Prozessschritt gegangen im Schneiden. Und eine Laserschneidmaschine, für diejenigen, die kein Bild vor Augen haben, sage ich immer, das ist wie Weihnachtsplätzchen backen. Also sie haben ein Stück Metallblech und da versuchen sie möglichst viele Konturen hereinzubekommen. Das Schwierige ist, auch wie beim Weihnachtsgebäck, das Plätzchen sauber herauszubekommen und in den Folgeprozess ohne Schrammen und andere Qualitätsnichtmerkmale quasi weiterzuführen. Deswegen hat diese Maschine eine besondere Art, wie sie das Bauteil absortiert. Und um dieses leisten zu können, müssen sie sehr viel Intelligenz in die Programmierung stecken. Und als wir das vor 10 Jahren begonnen haben, war es die erste Maschine, die wir aus der Programmiersoftware gedacht haben. Und als wir dieses Equipment-as-a-Service-Geschäftsmodell gemacht haben, haben wir aber zwei Engpässe festgestellt. Sie müssen immer sicher sein, dass sie genügend Material an der Maschine haben. Also wenn sie die Laufzeit der Maschine in ihren absoluten Top-Betriebszustand über lange Laufzeiten haben, brauchen sie kontinuierliche Materialzufuhr. Deswegen haben wir noch ein Lager dazu gebaut. Und wenn Sie aber ein Lager und eine Maschine miteinander koppeln mit einem Stück Software, dann müssen Sie den Materialfluss des wegfließenden Endmodells, also dessen, was Sie gebaut haben, muss ja auch wieder rausfließen, weil sonst bauen Sie den Stau in der Maschine. Und deswegen haben wir einen Remote Service Operator dazu gebaut, der in die Maschine guckt und der rechtzeitig, weil Sie ja in den Unternehmensgrenzen ihres Endkunden arbeiten, der rechtzeitig darüber informiert, dass jetzt Material das Material aus der Systemmaschine rauszunehmen ist. Das heißt, dieser Ende-zu-Ende-Prozess, und das ist das Spannende und deswegen verändert es den Blick in einem Unternehmen, bringt auch in den Unternehmensgrenzen über alle Abteilungen hinweg eine Zusammenarbeit und die verändert das Unternehmen. Sie müssen mit im Vertrieb und Service mit ihrem Kunden in deren Prozessen denken, um dieses Equipment as a Service zu verankern. Das heißt, ihr Verkaufsprozess geht von einer Erläuterung hin in eine Beratung. Passt diese Maschine in deinen Fertigungsprozess? Was bedeutet es, wenn du mit uns jedes Bauteil abrechnen darfst über einen Cloud Connect, der dir, und das ist das Schöne bei Equipment as a Service, auch eine spannende Erkenntnisreise, wir machen eine vorkalkulatorische Garantie des Bauteilpreises, der zu erwarten ist, wenn es gefertigt ist. Und das ermöglicht unserem Endkunden mit seinem Endkunden einen Preisgarantie zu den Fertigungskosten festzuhalten. Das heißt, er kann in dem Moment, wo er das Angebot an seinen Endkunden setzt, kennt er seine Marge, weil er den Fertigungspreis des Produktes von uns garantiert bekommt. Das heißt, er hat eine völlig neue unternehmerische Freiheit. Aber das verändert auch den Vertriebsprozess unseres Endkunden. Das heißt, sie haben eine ganze Veränderungskette, die durch die Digitalisierung und den Schnitt des Produktes von Equipment as a Service möglich wird. Und das benötigt Zeit. Und deswegen hatten wir das Buch auch Umdenken as a Service genannt, weil wir nach dieser Reise festgestellt haben, dass zwar alles da ist, also es ist alles erfunden, was es braucht, um ein Geschäftsmodell zu machen. Aber es passt noch nicht zueinander. In vielen Fällen, das muss man üben. Und das Zweite ist, die Menschen, die die verschiedenen Bausteine und Puzzlesteine zu dem Geschäftsmodell brauchen, müssen auch ihre Arbeitsweise verändern. Und zwar beim Kunden, beim Endkunden in unseren eigenen Bereichen Vertrieb, Service, Entwicklung, Produktmanagement, Unternehmensportfoliostrategie. Es gibt so viele Prozesse, die anzufassen sind, dass es eine sehr lange Reise wird.
Mhm. Ja, aber wenn diese Reise dann quasi beendet ist, oder ist sie jemals überhaupt beendet, wie geht's dann weiter? Sind wir dann wirklich am Ende der Entwicklung angekommen? Oder was erwartet uns über Software, definierte Maschinen und datenbasierte Geschäftsmodelle hinaus?
Also ich glaube, dass es einen Lösungsraum öffnet, wie jede Innovation. Ich glaube, Manufacturing X und die Aktivitäten des VDMAs zeigen, dass es den Vertrauensraum der europäischen Industrie- und Anlagenbauer braucht, um dieses Ökosystem gemeinsam zu bauen. Ich glaube, das ist die erste Reise. Also wir haben einen einzelnen Piloten geschaffen, jetzt bei der Firma Trumpf, um mal zu zeigen, prototypisch, aber auch als Produkt, weil wir es wirklich im Markt haben. Zwar in sehr kleiner Stückzahl, aber es gibt es. Und man zeigt, dass es im täglichen Betrieb funktioniert. Jetzt entsteht der europäische Datenraum als quasi nochmal eine Systemgrenze weitergedacht. Und der Innovationshub, der kommen wird, der wird sich aber einstellen, wenn alle sich auf die Reise gemacht haben. Und ich glaube, mein Plädoyer und auch, glaube ich, mit Christoph gemeinsam ist, wir müssen uns alle auf die Reise begeben und das Vertrauen ineinander haben, dass die Innovation in diesem Raum entsteht und jeder wird einen neuen Pfad der Innovation entdecken, weil plötzlich Systemgrenzen so verschieben, weil sie quasi so in eine Beziehung gesetzt wurden, wie sie heute nicht aufgrund der Unternehmensgrenze und der Art und Weise, wie wir es vertreiben, gar nicht gehoben werden können. Und ich glaube, wir brauchen den gemeinsamen Grundvertrauen in unsere Fertigkeiten, in unsere ingenieurstechnischen Fertigkeiten, in unsere Softwarefertigkeiten, in unsere Geschäftsfertigkeiten, dass wir Innovationen heben werden. Und sie werden eben im gesamtheitlichen Zusammenwirken aller Prozesse zu heben sein. Und sie ermöglichen Kräfte, vielleicht das an der Stelle auch noch so gesagt, wir setzen Kräfte frei, weil wir nicht mehr in Dinge investieren müssen, die bisher jeder für sich erfunden hat. Eine Datenstrecke in den Datenraum, ein Management der Daten zueinander. All diese Dinge können wir gemeinschaftlich nutzen und damit muss sie nicht mehr jeder selber entwickeln. Und damit werden Kräfte freigesetzt, die wir für andere Ideen einsetzen können.
Und da sind wir quasi bei der Einleitung Thema Produktivität. Ne? Es ist ja tatsächlich so, dass wir seit 2008 irgendwie auf so einem gleichbleibenden Niveau sind, sowohl in Deutschland wie auch in Europa. Es gibt Länder, die besser performen, andere, die schlechter performen. Aber das, was jetzt beschrieben wurde, das hat das Potenzial, die Produktivität zu steigern. Ne? Wir haben bisher durch Industrie 4.0 das noch nicht ablesen können. Aber wie Tom sagt, die Dinge sind jetzt da, aber sie erfordern eben auch eine Transformation. Trumpf hat das gezeigt, wie das gehen kann, hat auch eine tolle Vision jetzt auch hier vorgestellt. Und das heißt also, ich sehe hier wirklich den Hebel, Produktivität zu steigern. Und das ist eben auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit ganz, ganz wichtig. Und das geht weiter dann auch in Richtung Autonomie. Das ist ja das Ziel in vielen Bereichen. Also zum Beispiel auch in der Lagerlogistik, da spricht man vom Dark Warehouse, ne? Also wo man kein Licht mehr anhat, weil kein Mensch mehr drin ist. Und solche Dinge sind möglich. Und dann deutet sich am Horizont auch schon das Thema Web 3 an. Ne? Man möchte ja auch Geld verdienen, möglicherweise eben auch mit den Daten. Das ist auch das, was die EU erwartet. Daten sollen zu handelbaren Wirtschaftsgütern werden. Und das geht mit Datenräumen, aber dann auch mit Web3-Technologien, die ich dann quasi dann auch schon auf der Schwelle quasi in die Shopfloor sehe. Und damit kann man dann eben einzelne Daten abrechnen und sogar auf Maschinenebene Geschäfte machen. Es gibt ein schönes Buch von Gartner, Maschinen als Kunden. Das heißt, Maschinen können untereinander Geschäfte abwickeln. Ne, und wie machen sie das? Natürlich nicht mit einer SEPA-Überweisung. Ne, das wird den Prozess, glaube ich, ziemlich stören. Sondern mit Web3-Technologien, mit Smart Contracts, Blockchains, Tokens. Ne, das sind die Dinge, die dann auch die Produktivität nochmal weiter steigern, die noch einen weiteren Schub geben. Und auch damit beschäftigen wir uns. Man sieht, uns gehen die Ideen nicht aus. Ne? Ich habe gelesen, manche Firmen verlagern Forschung und Entwicklung ins Ausland, ne? Und man fragt, was passiert mit dem Thema Innovation in Deutschland. Ich glaube, hier in diesem Podcast sieht man, es gibt viele Ideen, man sieht viele Ansätze, man muss manches auch einfach nur machen.
Also ist das tatsächlich ja zum Teil schon Realität, auch wenn das für einige vielleicht total verrückt klingt, ja. Also, aber wir befinden uns hier ganz klar nicht mehr im Bereich der Zukunftsforschung, sondern ja, es ist was Reales, oder?
Ich möchte ermutigen und einladen. Ich glaube, es ist der Weg, dass den Backbone, insbesondere der europäischen Industrie, der in sehr vielen kleinen Unternehmen, die unsere Industriegüter wieder wenden, um uns zuzuliefern. Also das ist ja ein wunderbares Kreislauf, Wirtschaftskreislaufsystem, das uns extrem erfolgreich gemacht hat, föderal, dezentral, in vielen, vielen Dörfern, überall gibt es Gewerbegebiete mit sehr vielen Unternehmen, die exzellente Technologie einsetzen und in die weltweiten Wertschöpfungsketten einspeisen. Und durch diese Schaffung dieses Datenraums auf dem Brownfield, und das ist das, was uns unterscheidet zu vielen anderen Ländern, wo auf der grünen Wiese große Fabriken gebaut werden und wenn sie dann zu uns kommen, bauen sie auch auf der grünen Wiese in Grünheide große Fabriken. Wir haben ein anderes Asset, nämlich das Domänenwissen, das in all den Köpfen, in den kleinen Unternehmen steckt, die unsere Anlagen betreiben, exzellent betreiben. Aber sie betreiben sie noch nicht autonom. Wir haben auch in dem Equipment as a Service Remote Services gemacht. Also es guckt der Servicetechniker im Innendienst vom OEM in die Maschine bei seinem Endkunden und hilft ihm das Problem in der Minute zu lösen, in der es passiert. Also neue Zusammenarbeitsformen, die durch Digitalisierung möglich werden. Das heißt, und ich glaube, das ist die Stärkung der Stärken in Europa, dass wir das, was wir haben, das, was im Brownfield war und das wir nicht in Greenfield wandeln können, weil es unendlich viel Geld kosten würde, dass wir das jetzt in Inkrementen miteinander föderal in einer Handelsplattform des Datenraums für die Zukunft vorbereiten. Ich glaube, das ist viel zu wenig verstanden in der Breite, weil wir uns von den großen Hyperscaler-Schlagworten erschrecken lassen, weil wir die als Mechaniker, Elektriker, PLC-Entwickler nicht zuordnen. Aber wir haben die Domäne und das ist das Asset und das ist das Kapital. Und dieses Kapital übersetzen wir jetzt mit Technologien, die weltweit verfügbar sind, in einen Verhandlungsraum, den Datenraum. Und darauf bauen wir Innovation. Innovation aus der Tiefe des Maschinenbaus oder des Maschinenraums. Ich sage immer, die Zukunft liegt in der Ölwanne. Da, wo wir die Innovation aus unserer Erfahrung hinsetzen können, die man nicht als Hyperscaler aus Daten zurücklernen kann. Das wird nicht passieren. Es wird, man wird die Präzision, die in unseren Maschinen am Werkstück passiert, nicht aus Daten extrahieren können. Da können wir, aber wir müssen einen Datenraum schaffen, um unsere Innovationen zu bauen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, aus den Stärken stärken mit modern verfügbaren Technologien.
So ist das, genau. Und nochmal die Ergänzung jetzt zum Thema Web3 und Web3-Technologien. Da wird das auch sehr deutlich, weil wir haben eine Studie gemacht vom VDMA zum Thema Tokenisierung des Maschinenbaus. Da wird genau das deutlich, was Tom gerade gesagt hat. Wir haben dieses Domain-Know-how und wenn wir das ergänzen um solche Dinge, dann entstehen ganz neue Möglichkeiten. Es gab ein schönes Beispiel, wo solche Tokens eingesetzt werden können. Ne, da sind wir wieder in einem Prozess, wo ein Unternehmen bahnförmige Maschinen verwendet. Also Herstellung von bahnförmigen Folien zum Beispiel. Und diese Maschine läuft besser, wenn sie vorher genau weiß, welche Materialien kommen denn da auf mich zu. Ne, und es gab jetzt in dieser Studie die Idee, dass diese Daten vorab geliefert werden von dem Lieferanten der vorherigen Maschine und dafür bekommt er dann ein Token, ja, ein digitales Recht, ein Token. Und der Hersteller der Maschinen, bahnförmigen Materialien, der sichert dann eine gewisse OEE habe ich es genannt, ne? Also oder wird eben, das wird so genannt, also Overall Equipment Efficiency, also eine bestimmte Qualität zu. Ne? Und wenn sie dann eingehalten wird, auch beim Endkunden, dann kann quasi der Vorlieferant dieses Token umwandeln in Geld, ne? Zum Beispiel. Also ist vielleicht ein bisschen kryptisch und so weiter, aber man sieht, es geht um einen zusammengesetzten Prozess, wo mehrere Maschinenbauer zusammenarbeiten beim Endkunden. Ne? Und dieser Austausch der Daten von der vorigen Maschine an die nächste kann zum Beispiel über solche Web3-Technologien funktionieren. Da ist niemand dazwischen. Das passiert automatisch mit Software. Und es ist eine Möglichkeit, auch Umsatz zu generieren. Ne? Also da sind wir an dem Punkt, wie kann man damit Geld verdienen? Ne? Man sollte nicht immer nur denken, man muss Daten weitergeben, weil der Regulierer es sagt, ne? Sondern man muss auch nachdenken, wo verdiene ich dabei Geld? Der Regulierer sagt nicht, du musst die Daten kostenlos rausgeben. Ne? Wir sind dann Ingenieure und überlegen uns, ja, wie könnte das aussehen? Niemand sagt, dass man die Daten kostenlos weitergeben muss. Gut, der Data Act sagt an bestimmten Stellen, der Nutzer muss sie kostenlos bekommen, aber das ist dann auch alles. Ich glaube, da haben wir schon auch ein Fenster, was sich öffnet in Richtung Umsatz mit Daten generieren. Und das wird eben immer leichter, wenn wir uns im Equipment-as-a-Service-Umfeld befinden, wenn wir uns im Verständnis des End-to-End-Prozesses beim Endkunden befinden und wenn wir solche innovativen Technologien wie Web3 einsetzen. Die beherrschen wir, glaube ich, ganz gut. Da haben wir ein gutes Wissen. Wir haben es nochmal dokumentiert vom VDMA in dieser Studie Tokenisierung des Maschinenlohns. Kann man nachlesen, ist kostenlos verfügbar auf der Seite der Impulsstiftung des VDMA. Und also insofern glaube ich, uns gehen die Ideen nicht aus. Trumpf sowieso nicht. Trumpf ist immer ein Unternehmen, was vorweg marschiert. Und Tom ist jemand, der das auch immer ganz gut, wirklich super herüberbringt. Und man spürt die neuen Möglichkeiten, die sich da ergeben.
Dann möchte ich mich auf jeden Fall bei Ihnen beiden bedanken für diesen spannenden Austausch über die digitale Welt im Maschinenbau. Wie es dem Maschinenbau wieder gelingt zu wachsen und wie er produktiver werden kann, das haben wir heute gehört im Industriepodcast des VDMA. Vielen Dank, Dr. Tom Schneider, Geschäftsführender Direktor Forschung und Entwicklung bei Trumpf.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und danke an Christoph Fehr, Industrial Evangelist Manufacturing X beim VDMA.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, und Sie haben es gehört, die Studie Tokenisierung im Maschinenbau, die können Sie auf der Seite der Impulsstiftung des VDMA impuls-stiftung.de/studien frei herunterladen. Und wenn Sie keine Folge des Industriepodcasts mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie ihn gerne. Es gibt uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Wir hören uns. Der Industriepodcast des VDMA.